Bitcoin Bros haben gerade allen Grund zur Freude, denn der Bitcoin steht auf seinem All-Time-High, sowohl in Euro als auch in US-Dollar. Entsprechend breitschultrig laufen die durchs Internet. Wir schauen aber mal ein bisschen tiefer drauf. Ist es eigentlich sinnvoll, Deflation zu erzeugen? Erstens, was hat es mit dem Cantillon-Effekt wirklich auf sich? Und eine sehr kluge Frage: Was wäre eigentlich, wenn der Bitcoin andere Währungen ersetzt, zum Beispiel den Euro? Ginge das? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht's um den Bitcoin. Der hat ja gerade einen Hype, ja, vor allem getrieben durch FOMO, Fear of Missing Out. Es ist wie immer so an den Märkten, ja, wenn Preise steigen, oh, dann haben alle das Gefühl, sie verpassen eine mega Spekulationschance. Alle stürzen sich drauf und die Kurse gehen noch weiter nach oben. Es werden sicherlich auch wieder schlechtere Zeiten kommen. Ich aber gönne jedem persönlich, individuell mit dem Bitcoin Geld zu verdienen, mit der Spekulation mit Bitcoin Geld zu verdienen, auch wenn ich davor warne, dass es uns als Gesellschaft nicht weiterbringt. Das aber sind ja zwei Paar Schuhe. Auch Sportwetten bringen uns gesellschaftlich nicht weiter. Gönne ich jedem Einzelnen, dass er mit seiner Wette bei Tipico, einer auf, weiß ich nicht, Freiburg gegen Bayern unentschieden tippt, damit es richtig liegt? Ja, natürlich. Lass uns aber mal ein bisschen hinter diese Spekulationswut schauen. Roman Reher, auch bekannt auf YouTube als Blocktrainer, war zuletzt zu Gast bei Mario Lochner, übrigens wie ich auch, und hat etwas tiefgreifender über den Bitcoin gesprochen. Darüber, dass nämlich Deflation was Gutes sei, wie der Cantillon-Effekt eigentlich funktioniere. Und Mario Lochner hat ihm eine sehr spannende Frage gestellt, nämlich erstens, ist es eigentlich so, dass wenn es mehr Geld gibt, wenn VW einen Kredit bekommt, dass dann Bäcker Lutze ärmer wird? Ja? Hat sogar Bäcker Lutze gegrüßt, nehmen wir natürlich sehr wohlwollend zur Kenntnis. Und was wäre eigentlich, ja, in einer Welt, in der es nur noch Bitcoin gibt und ein erfolgreicher Unternehmer möchte investieren und braucht dafür Geld? Geht das eigentlich so einfach in einer Welt, in der es keine Euros mehr gibt, sondern nur noch Bitcoin? Genau das schauen wir uns an. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch einen Tipp geben. Und zwar gibt es das neue Jacobin-Magazin, erscheint jetzt Mitte März. Thema ist Vereinigte Märkte von Europa, passend zur Europawahl. Europa kriselt, die EU kriselt, die drei größten Industrieländer, Frankreich, Italien und Deutschland, kippen politisch gerade nach rechts und die EU kann sich auf fast gar nichts mehr einigen. Ständig ist da irgendwas blockiert. Wieso ist das so und wie kann es weitergehen? Darum geht es im neuen Magazin. Das gibt's schon. Jetzt aufpassen, ihr Sparfüchse unter euch. Für 1 Euro im Probeabo. Allerdings nur, wer bis zum 10. März zuschlägt. Den Link gibt's unter diesem Video. Ich habe übrigens auch einen Artikel beigesteuert und darüber geschrieben, dass Gregor Gysi schon 98 im Bundestag vorhersagte, dass der Euro Krisen bringen wird, dass er ein Euro für Exporteure, für Unternehmen wird und kein Euro für Arbeitnehmer und dass er den Rechtsruck begünstigen und befördern wird. Ja, er hatte recht. Das ist ein langer, ausführlicher Artikel zu der Rede. Wer sich das für 1 Euro sichern möchte im Probeabo, wie gesagt, Link gibt es unter diesem Video. Damit genug des Vorgeplänkels. Ich würde sagen, wir starten gleich rein ins Video.
Aber ist da nicht ein gewisser Zwang drin? Weil ich habe mir den Cantillon-Effekt auch nochmal angeschaut. Also da geht es ja darum, der die Geldmenge vergrößert, ist ein Gewinner des Cantillon-Effekts.
Genau.
Und dass das quasi, du hast es gerade schon beschrieben, dass es nicht gleichmäßig verteilt wird, sondern es profitieren, ja, die nah dran sitzen, profitieren mehr und die, sage ich mal, ganz unten stehen, profitieren vielleicht gar nicht. Das heißt, es wird ungleich verteilt. Dann wäre das Gegenteil, es wird gleich verteilt. Aber eine Gleichverteilung ist doch immer ein Zwang, oder?
Ich würde ja nicht sagen, dass es gleich verteilt wird. Ich würde sagen,
aber
es
gleicher.
Fairer.
Aber wer definiert fair?
Der Markt.
Aber wie?
In dem Moment, wo du den Bedarf in dem Markt feststellst und als findiger Unternehmer sagst, boah, da sind gerade so viele Leute, die sagen, stell dir vor, es gäbe kein Auto. Und da sind so viele Leute, die sagen, mein Gott, das mit meinem Pferd, jetzt ist das schon wieder müde, aber ich will ja noch 20 Kilometer machen. Wäre das nicht toll, könnte ich da jetzt irgendwas reinschütten, dass das Pferd weiterläuft? Und du denkst dir, Mensch, so ein Auto, das wär's. Dann merkst du, da ist ein Bedarf am Markt, du erfindest dieses Auto, du profitierst daran. Das ist fair. Was nicht fair ist, dass wir heute einen VW-Konzern haben, der 400 Milliarden Euro Schulden machen kann. 70% davon gehören gar nicht dem Konzern wirklich, sondern den Kunden, die bei der VW Bank, die neues Geld erschafft, den Kunden dieses Geld gibt, damit sie bei VW ein Auto kaufen. Jetzt passiert die Annahme der heutigen Ökonomen, Wertleistung geschaffen, Arbeitsleistung geschaffen, weil jetzt kann VW Mitarbeiter bezahlen, der, der das Auto hat, kann Taxifahrten machen. Ja, überall haben wir Arbeitswert geschaffen durch einmal diesen Kredit, ist ja super, der wird ja auch irgendwann zurückgezahlt. Was aber vergessen wird, sind die Opportunitätskosten. Und da sind gerade wir Deutschen, aber auch die Europäer Könige drin, die Opportunitätskosten zu ignorieren. Die Opportunitätskosten in diesem Prozess sind, die Geldmenge ist größer geworden, der Geldwert von allen anderen ist entwertet worden und der Bäcker, der hat keine eigene Bank, um den Kunden das Geld für die Brötchen zu drucken. Das heißt, er ist viel weiter weg an diesem Prozess, profitiert viel später als dieser große Konzern. Diese Ungleichheit ist nicht fair. Und fair wäre, wenn dieser Prozess für alle der gleiche wäre. Die Chance, an Geld zu kommen, an neues Geld zu kommen, gesellschaftlich angeglichen wäre. Und dann hat man eine Fairness auf Basis des Marktes, auf Basis von Angebot und Nachfrage. Aber man hat keine Gleichverteilung. Also es wird nicht dazu führen, dass alle gleich viel Geld haben.
Aber es ist doch.
Aber das haben wir natürlich auch heute nicht. Ja? Also eine Zentralisierung der Geldschöpfung. Nein, es gibt private Geschäftsbanken, die dezentral Geld erzeugen. Er hat sogar das Beispiel von der VW Bank jetzt gerade gebracht. Ja? Und zwar abhängig davon, ob der Kreditnehmer profitabel ist. Das ist das alles Entscheidende. Danach gibt es ein paar Sachen, die man einhalten muss. Mindestreserve, Eigenkapitalvorschriften und. Aber das ist alles sekundär. Das macht, kriegt man nachher gemanagt. Das Entscheidende ist, gibt es kreditwürdige Kreditnachfrager? Und wenn ja, dann kriegen die, wenn die glaubhaft versichern können, eben auch in Zukunft profitabel zu sein oder genug Sicherheiten zu haben und den Kredit inklusive Zins zurückzuzahlen, dann kriegen die den Kredit. Und Opportunitätskosten entstehen natürlich nur in dem Moment, ja, wo diese dadurch dann entstehende Wirtschaftsleistung, jemand bietet Taxifahrten an, wie er eben im Beispiel erklärt hat, der Bäcker, nehmen wir den, ist das beste Beispiel, Bäcker Lutze baut einen neuen Ofen und kann dann Brötchen verkaufen. Ja. Opportunitätskosten fallen erst in dem Moment an, wo die Wirtschaft voll ausgelastet ist. Also sagen wir bei Vollbeschäftigung. Ja. Weil dann bedeutet das, jedes Brötchen, was der Bäcker mehr backt oder jeden Mitarbeiter, den er mehr einstellt, nimmt er von woanders weg. Ja. Opportunitätskosten. Jetzt müsste das aber eigentlich auch Liberalen keine Angst machen, denn in diesem Moment, wo es Vollbeschäftigung gibt und noch mehr Nachfrage, setzt sich ja derjenige durch, der in der Lage ist, höhere Preise zu zahlen, also das profitablere Geschäft, ja, im Wettbewerb. Die müssten also eigentlich gar keine Angst unbedingt davor haben. Das Problem ist, in deren Modellen ist es häufig so, dass Vollbeschäftigung auf dem Arbeitsmarkt vorausgesetzt wird. Ja. Das ist aber wahrlich nicht der Fall. Schon historisch nicht, wenn man mal nach Deutschland guckt. Jetzt gerade reden wir uns Vollbeschäftigung ein, während die Arbeitslosenquote bei 5% steht. Ja. Wir haben 3,6 Millionen Menschen, die unterbeschäftigt sind, also arbeitslos, suchen gerade einen Job. Und dazu ganz viele, die die Arbeitserlaubnis nicht erhalten, die unfreiwillig in Teilzeit sind. Ja, also wenn man das alles mit dazu zählt, kommt man auf noch mehr. Es gibt in Deutschland, Stand jetzt, keine Vollbeschäftigung. Entsprechend gibt es auch, wenn mehr Kredit, mehr Wirtschaftsleistung, wirtschaftliche Tätigkeit ermöglicht, nicht gleich Opportunitätskosten.
Doch nicht so, das ist doch ein, ich sage jetzt mal, böse, ein theoretischer Unsinn. Also wenn VW gibt jetzt, erschafft, sage ich mal, Geld und es kauft jemand ein Auto, dann steigt die Geldmenge. Deswegen geht ja wieder das Brötchen nicht, da klingelt es ja nicht beim Bäcker und bei Bäcker Lutze, wie Maurice Höfgen das immer sagt. Und Bäcker Lutze meint, oh, VW.
Grüße zurück.
Wir hatten Kredit ausgegeben, jetzt steigt, muss ich mein Brötchen um 1,20 erhöhen. Also das Brötchen wird ja deswegen nicht teurer. Das Brötchen wird teurer, wenn, ja, vielleicht der Strom teurer wird beim Bäcker, oder? Das ist doch, also in der Theorie, ja, aber in der Praxis läuft das doch nicht so, oder?
Ich würde noch nicht mal einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis machen, sondern schon in der Theorie funktioniert das nicht, weil Geldmenge nicht das Entscheidende ist. Ich mache mal das Beispiel. Geldmenge ist all das Geld, was wir bei uns im Geldbeutel haben und auf der Bank. Wenn wir alle zur Bank gehen, das Geld abholen, bei Christian Lindner vors Finanzministerium schmeißen, ist ein großer Geldhaufen, das ist die Geldmenge. Wenn Christian Lindner mit frisch gedruckten 200-Euro-Scheinen von der EZB kommt und die da drauf schmeißt und den Haufen also größer macht, passiert dann irgendwas mit Preisen? Nein, natürlich nicht, weil die Geldmenge per se niemand interessiert. Es geht ums Ausgeben, um die Nachfrage, also nehmen die Leute das Geld und gehen damit zu Bäcker Lutze und überfordern ihn, ja, dass sie ihm die ganzen Brötchen wegkaufen und der mit dem Brötchenbacken gar nicht mehr hinterherkommt, keine Mitarbeiter mehr findet, auf die Schnelle keinen Ofen installiert bekommt und dann denkt, ich kann meine Profite nur steigern, indem ich die Preise erhöhe. Das ist der entscheidende Mechanismus. Da geht es um Nachfrage und nicht um Geldmenge. Kann mehr Geld zu mehr Nachfrage führen und damit zur Überlastung der Wirtschaft, ja, und zur Inflation? Ja. Ist das zwangsläufig so? Nein. Es ist vor allem dann nicht so, wenn es freie Kapazitäten gibt. Ja. Und kann das sogar ohne Ausweitung der Geldmenge passieren? Ja. Ja, während Corona haben wir alle bei Restaurants geschlossen und so weiter, Innenstädte zu, haben wir gespart, ja, vor allem beim Konsum. Dann nach Corona, schlimmen Zeit mit den ganzen Lockdowns und Einschränkungen, sind die Leute wieder dazu übergegangen, vermehrt Geld auszugeben, ins Restaurant zu gehen zum Beispiel. Ist die Nachfrage angestiegen, ganz unabhängig davon, ob es mehr oder weniger Geld gab. Ja, also die Konsum- und die Sparneigung hängt nicht nur von der Geldmenge ab, sondern auch ein bisschen von der Psychologie, der Stimmung, wie läuft es insgesamt. Ja? Und natürlich kann auch Entsparen, also Abbau von Ersparnissen, die die Leute haben, die Nachfrage erhöhen. Ganz unabhängig davon, dass eine Bank einen neuen Kredit vergeben hat oder der Staat irgendeine Ausgabe getätigt hat.
Also das wäre schon erstaunlich, wenn für alle Dinge auf der Welt Angebot und Nachfrage gilt, aber für die Menge von Geld nicht.
Aber wir haben ja, du hast es ja gerade schön beschrieben, zum Beispiel jetzt bei BlackRock.
Es ist sehr entlarvend, denn was er nicht versteht, ist, dass Angebot und Nachfrage natürlich auf dem Geldmarkt so nicht funktioniert, weil das Angebot an Geld ja unendlich ist. Ja? Und alles, was auf unendlich trifft, ja, ist dann eben problematisch, mit zwei Achsen übereinander zu legen, ja, mit zwei Linien in einem Graphen. So, das funktioniert nicht. Ja. Zum Beispiel ist der Zins, wie viele neoklassische Ökonomen deswegen auch meinen, kein Marktergebnis. Ja. Der Zins hängt nicht davon ab, wie viel Nachfrage und wie viel Angebot von Geld gibt es, sondern der Zins hängt davon ab, wo legt die Zentralbank den Leitzins hin, was für Kosten haben die Banken, was für ein Risiko, glauben sie, hat der Kreditnehmer, und davon hängt der Zins ab. Nicht unbedingt von Angebot und Nachfrage.
Bei den Banken, da bin ich ja bei der Kritik absolut bei dir. Da haben wir ja theoretisch auch einen Markt. Aber du hast es ja gerade beschrieben, wenn eine Bank dann too big to fail ist, dann ja, ist der Markt auf einmal doch nicht mehr so marktig, sondern dann wird im Zweifel gerettet. Mark. Also so marktig, ja. Also ist eher das Problem, dass wir teilweise gar nicht die Märkte haben, die wir auch in der Theorie vielleicht haben, in der Praxis dann aber eigentlich nicht. Also ist nicht Fiat das Problem, sondern ist dann eigentlich der politische Eingriff das Problem, oder dass manche Player wie BlackRock ja so groß sind, dass man halt einfach ja im Endeffekt nicht sagen kann, die lassen wir jetzt pleite gehen. Ist das nicht das Problem?
Die Frage ist eine andere.
Ja, ist das Problem, dass Marktwirtschaft nicht funktioniert und Wettbewerb nicht funktioniert, wenn Einzelne zu groß sind, ja, einen zu großen Abstand zu allen anderen haben, zu viel Marktmacht haben. Ja, funktionieren Märkte nicht. Dafür brauche ich gar nicht über Bitcoin zu reden, sondern ja, da würde selbst jeder Neoklassiker zustimmen. Monopole sind deswegen und Oligopole zu vermeiden.
Die Frage ist, kann die Politik ohne Konsequenzen handeln, hätten wir ein hartes Geld? Politik kann ohne Konsequenzen handeln, weil sie jede Fehlentscheidung durch neues Geld revidieren kann, auf Kosten.
Auch das ist ein schräges Verständnis von Politik. Denn Politik wird ja insbesondere vom Wähler abgestraft, nicht anhand irgendwelcher, ich weiß nicht, wie steht der DAX oder sonst noch was, ja, oder wie läuft die Wirtschaftsleistung. Natürlich kann man da einiges kompensieren, indem man mehr Geld ausgibt, aber beim Wähler ja nicht. Und so funktioniert Politik auch nicht. Ja? Sonst wäre Politik ja nie über die Maßen sparsam, beispielsweise. Diese Theorie der Wahlgeschenke. Wir müssen eine Schuldenbremse haben, damit keine Wahlgeschenke verteilt werden. Ich würde gerne mal erleben, dass Wahlgeschenke verteilt werden, denn dann würde endlich mal Geld ausgegeben, nicht am falschen Ende gespart. Das wäre mal sinnvoll.
Der Kaufkraft.
Aber das müsste sie ja nicht. Also es zwingt sie ja keiner.
Genau, weil das Geld diesen Zwang nicht mitbringt. Geld ist die Basis der Gesellschaft. Und wenn die Basis schon Lücken hat, dann wird diese Lücke früher oder später ausgenutzt.
Achtet mal darauf, wie er permanent im Abstrakten bleibt, ja, und nicht konkret auf die Frage antwortet. Wenn das Fundament schon Lücken hat, was ist hier das Fundament? Ja?
Ob aus einer Notwendigkeit heraus, weil man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist aber jetzt ein Riesenumstand. Wir müssen jetzt unbedingt den Markt retten. Ist doch für alle gut, wenn wir es jetzt tun. Oder aus der Gier heraus, wenn man sagt, oh, ich will mir jetzt aber schnell einen Palast bauen. Und alles haben wir im Laufe der Gesellschaft gesehen. Wir können durch die Geschichte der Menschheit schauen. 2000 Jahre. Römische Reich und.
Das ist auch immer. Also wer auch so seine Argumente schon einführt, ne? Die alten Römer noch mal irgendwie aus dem Boden buddelt, um Argument zu machen. Schwierig, sage ich. Schwierig. Immer vorsichtig sein.
Empire und. Alle sind...
Wenigstens die Ägypter lässt in ihren Pyramiden liegen.
Und mit denselben Negativeffekten, selben Symptomen am Ende gescheitert. Wohnraum war nicht mehr bezahlbar. Lebensmittel wurden immer teurer. Qualität ist gesunken. Die Geldmenge ist immer ungleicher verteilt gewesen. Das waren alles unterschiedliche Staatsformen. Das, was alle gemeinsam hatten, war ein weicher Geldstandard. Eine zentrale Geldschöpfung. Das heißt, warum sollte...
Schon deswegen falsch, weil es natürlich komplett unterschiedliche Geldsysteme gab. Ja, die einen mit Goldstandard oder nicht, die anderen einfach komplett nur Goldmünzen, goldbasiert. Ja? Andere wiederum nicht, andere wie moderne Fiat-Währungen. Also ein sehr reduktionistisches Argument. Ja? Ist eigentlich so der Klassiker von Marc Friedrich. So ein Teil herausschälen, auf die Vergangenheit übertragen und dann weiß man, ja. Weiß man auch, wie es die nächsten 2000 Jahre sein wird. Die Marc Friedrichsche Glaskugel kann man sich dann nehmen.
Hätte man es schaffen können, auf Basis einer Regel, die gebrochen werden kann, das zu verhindern, wenn doch ein hartes Geld dieses Ausnutzen des Effekts unmöglich macht.
Aber Roman, auf der anderen Seite könnte man ja sagen, uns geht's deutlich besser als vor 2000 Jahren. Mit weichem Geld.
Grundlegend hat man immer technologischen Fortschritt, weil Menschen erfinden wollen. Die Frage ist vielmehr, haben wir durch Inflation mehr Wirtschaftswachstum und technologischen Fortschritt oder weniger? Wir haben zu Zeiten des Goldstandards, da spreche ich noch nicht mal vom Bretton Woods Abkommen, sondern wirklich vom Goldstandard, 1700 bis 1800 noch was, 1890 oder so, ein Wirtschaftswachstum von 4,2% pro Jahr gehabt. Seit 1972 haben wir ein Wirtschaftswachstum von 2,1 oder 2,8% pro Jahr. Auf jeden Fall deutlich geringer. 9 der 10 größten menschlichen Erfindungen und Innovationen der letzten 1000 Jahre sind während der Goldstandards erfunden worden. Alles, was wir heute haben, beruht auf Basis dieser Erfindung.
Guck mal, ich habe hier eine andere...
Soll er doch mal sagen, welche 10 das sind? Und also die Welt von 1790 und die Welt von heute zu vergleichen, ja, wirklich Äpfel und Birnen. Und selbstverständlich haben Erfindungen damals einen größeren Impact gehabt als heute. Klassisches Beispiel, als das Faxgerät erfunden wurde, ja, und man plötzlich Informationen innerhalb von Minuten übermitteln konnte, wo man vorher, weiß nicht, Briefe noch mit Kutschen oder Schiff losschicken musste. Ja. Überlegt euch mal, was das für ein Zeitgewinn bei der Übermittlung von Informationen ist. Ja, von Tagen hin zu Minuten. Das hat man natürlich nicht mehr. Ne? Auch alle Innovationen, die Informationen mittlerweile schneller übertragen im Computerbereich, da spart man mal ein paar Minuten ein oder was. Ja? Aber diese Sprünge quasi, die es gab, so, das kriegt man natürlich irgendwann nicht mehr hin. Ja, oder es wird immer schwieriger. Deswegen ist natürlich von einer sehr kleinen Wirtschaftsbasis aus gesehen, ist es leichter, schnelles Wachstum, hohe Wachstumsraten zu erzielen, als heute. Ja, ist doch völlig klar. Entsprechend verbietet sich irgendwie ein Wirtschaftswachstum aus 2024 mit einem Wirtschaftswachstum aus 1793 zu vergleichen.
Andere Statistik, also das ist vielleicht ein bisschen anders bemessen, aber das ist jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich ins Mikro sprechen, hier edelmetallgedeckte Währung, das ist jetzt so 18, 21, 19, 19. Also es gibt auch andere Zahlen. Also ist das wirklich der Grund? Also ist das vielleicht ein... Ist das
aber edelmetallgedeckte Währungen sind ja schon Fiat-Währungen. Das ist ja schon eine Ausgabe an
Okay, also das zählt für dich nicht wirklich.
Wenn es einen festen Wechselkurs gibt, ist die Logik genau die gleiche. Ja, man kann nur mehr Fiat-Währung ausgeben und den Wechselkurs halten, wenn man gleichzeitig mehr Silber, mehr Gold, mehr Edelmetall, was auch immer vorrätig hat. Ja, also ein festes Wechselkursregime ist da das Entscheidende.
Was wir sehen ist, Bretton Woods Abkommen war ja eine Edelmetall gedeckte Fiat-Währung. Und man sieht, dass dort zwar das Wirtschaftswachstum höher war als seit 1972, aber schon geringer war als im kompletten Goldstandard. Das Interessante bei der Bemessung ist ja auch immer, ist es nach heutigen Inflationsbemessungen bereinigt worden oder sind das die Raw-Zahlen? Weil die Raw-Zahlen sind sehr wichtig. Wenn wir einen Warenkorb haben, der alle 2 Jahre angepasst wird und man sagt, wir bemessen nach Inflationsstandard 1980 und heute und man nimmt diese beiden Modelle und vergleicht die miteinander, dann wäre unsere Inflationsbemessung heute eine Katastrophe. Und viel spannender ist, hören wir auf, nach einem Inflationswarenkorb zu suchen, sondern versuchen, das große Ganze zu betrachten und nehmen einfach mal Aktien, ETFs, Gold, Immobilien, alles mit in diese Inflation mit rein, dann sind wir ja weit über den aktuell, was weiß ich, 6.
Aber das macht keinen Sinn. Es ist ein Unterschied, ob Brot und Butter teurer wird, also Konsumprodukte, oder Vermögenswerte wie Aktien, wie Immobilien. Ja, es ist deswegen richtig, die außen vor zu lassen. Deren Preis unterliegt einer ganz anderen Logik und die Aussagekraft, wie viel Kaufkraft hat, das hat der eigene Geldbeutel im Alltag, ist natürlich nicht abhängig davon, dort Immobilien mit reinzunehmen, Aktien, ETFs, was auch immer. Ja. Zum Teil ist es ja im Übrigen so, dass Leute davon profitieren, wenn die Aktien steigen und sich dadurch wiederum was anderes mehr leisten können, was bei der Butter nicht unbedingt stimmt oder beim Brot. Ja, deswegen vermögensbezogene Preise immer außen vor lassen.
6% oder so, wo man liegt, weil diese Dinge ja viel, viel stärker steigen. Und plötzlich ergibt sich eine Vergleichbarkeit mit der Geldmenge. Das heißt, wir kommen wieder zu dem Punkt, dass Geldemission recht nah an Geldinflation ist. Natürlich in einem verzögerten Prozess. Gesellschaftliche Prozesse brauchen immer Zeit, bis das Geld verteilt ist und so weiter. Aber man entdeckt dieses Muster der Vergleichbarkeit wieder.
Ja, über 100 Jahre gemessen geht mehr Geld mit höherem Preisniveau einher. Gut, herzlichen Glückwunsch, Sherlock. Ja, bedeutet das zwangsläufig, dass mehr Geld kausal für mehr Inflation verantwortlich ist? Nein, ja, eben nicht.
Früher war das ganz logisch, dass Inflation gleich Geldmenge ist. Man ist aber irgendwann hingegangen und hat gesagt...
Früher war für viele Leute auch ganz logisch, dass die Erde eine Scheibe ist.
Sagt so. Wir haben jetzt mehr Geldmenge. Machen wir das hypothetische Beispiel Strom. Nehmen wir die Außenweltfaktoren raus, die möglicherweise aber auch Folge der Geldmengenausweitung sind. Das will ich aber gar nicht, da will ich gar nicht drauf hinaus. Sondern mal ganz hypothetisch, wir haben jetzt einfach mehr Geldmenge gemacht, es wird alles andere teurer. Die Leute stehen da und sagen, Mensch, das ist aber voll doof. Tanken, was de facto...
Ja, stopp. Warum ist denn jetzt dann gleich schon alles teurer geworden, ne? Woran hat das denn gelegen? Da hat mir jetzt die Erklärung irgendwie gefehlt.
Faktor Energie ist voll teuer geworden. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Sagt der Staat, kein Problem. Wir machen noch mehr Geldmenge und machen Tanken ein bisschen günstiger. Jetzt wird Tanken günstiger, aber alles andere steigt im Verhältnis um diesen Preis an. Und plötzlich also merkt man auch... Also
mit Subventionen zum Beispiel.
Zum Beispiel, oder...
Warum? Immer noch nicht erklärt. Einfach vorausgesetzt. Ja? So kann man sich natürlich jedes Argument zurechtbasteln.
Ja? Von mir aus, dass dieser eine Bereich steuererleichtert wird oder dass man ganz künstlich, gibt es auch, versucht politisch zu sagen, ihr dürft die Preise einfach nicht erhöhen. Ja, das ist auch ganz katastrophal, weil das führt zu ganz anderen Negativeffekten. Sehen wir in Kasachstan, da dürfen die Strompreise für Kohlestrom nicht erhöhen. Und ich habe mal ein Interview gelesen von dem CEO des Stromnetzbetreibers in Kasachstan, der sagt, unsere Heizkessel hier brechen auseinander, wir können keine neuen kaufen. Also keine Ahnung, wie lange das noch gut geht, wenn wir den Strompreis einfach nicht höher schrauben dürfen. Aber natürlich ist es auch eine Methode. Am Ende erzeugt das alles zu Problemen. Ja, das führt alles zu Problemen. Und von daher ist die Sache, die logische Schlussfolgerung der heutigen Ökonomen, naja, mehr Geldmenge ist aber nicht gleich mehr Inflation, weil die Sachen, die im Warenkorb liegen, die wir jetzt mit mehr Geldmenge künstlich günstiger gemacht haben, da seht ihr, mehr Geldmenge und weniger Inflation. Dass der langfristige Effekt aber dazu führt, dass alles immer teurer wird und dass die Bereiche, die man nicht in diese Inflationsdefinition mit reinnimmt, diese exponentielle Geldmengenausweitung widerspiegeln, das wird dabei komplett ignoriert. Wie gesagt.
Also ich fasse das Argument zusammen. Mehr Geldmenge führt zur Inflation, weil mehr Geldmenge führt zur Inflation langfristig. Ah, ja, da haben wir doch die Kausalität richtig fein und sauber seziert. Mhm. Sehr überzeugend, ja, Herr Block-Trainer.
Wir sind Könige darin, die Opportunitätskosten zu ignorieren.
Eine Frage ist ja, die ich mir gestellt habe bei der Vorbereitung.
Nicht eine kausale Erklärung, warum Bäcker Lutze den Preis erhöhen soll, wenn die Geldmenge steigt. Nicht eine.
Kann man Inflation überhaupt fair messen? Also wir haben natürlich Teilbereiche. Zum Beispiel reden wir ja gern darüber und da ist sicherlich einiges dran, Thema Immobilien. Früher war es normal, dass der einfache Arbeiter sich ein Häuschen leisten konnte oder heute, wenn er vielleicht 50, 60 oder älter ist, in einem Häuschen oder in einer Doppelhaushälfte sitzt. Aber damals, ich habe das extra mal rausgesucht, das muss ich ganz kurz blättern. Mensch, dieser Drucker hat hier wieder 100 Blätter ausgespuckt. Jetzt haben wir ja technologischen Fortschritt, da hast du schon drüber gesprochen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel das iPhone. Ja. Keine Werbung, muss man ja immer dazu sagen. Früher, wenn wir uns mal überlegen, was das heute kann für 1.000 1500 Euro. Früher hat man eine Kamera gebraucht, einen Taschenrechner, Taschenlampe, Telefon, Videokamera, Diktiergerät, einen Computer, vielleicht noch eine Schreibmaschine, vielleicht noch ein Radio. Jetzt habe ich wahrscheinlich noch zig Sachen vergessen. Also wenn man das jetzt mal alles einzeln rechnet, was unsere Eltern früher hätten kaufen müssen, sagen wir in den 70er, 80er Jahren, und das jetzt vergleicht mit dem iPhone, dann ist das ja schon erstaunlich. Also kann man das nur ansatzweise irgendwie fair ausrechnen, wenn man einfach überlegt, was haben die Leute, was mussten die früher kaufen, was müssen sie heute vielleicht nicht mehr kaufen. Auf der anderen Seite gibt es da natürlich auch Riesenprobleme, was man sich heute vielleicht nicht mehr so leicht leisten kann. Vermögenspreis, Inflation und Co. Also wie will man eigentlich eine faire Inflation ausrechnen?
Ja, ist eine gute Frage. Die Punkte, die du aufgeschrieben hast, die man früher alle brauchte, die heute das iPhone machen, da wäre jetzt mal interessant, wenn man die alle einzeln nach den damaligen Preisen vergleicht.
Da gibt es Untersuchungen, das wäre ziemlich viel. Ich glaube, da kommt man so auf 40.000 genau. Euro oder so wahrscheinlich.
Schätze das heißt, wir haben was gehabt in diesem Markt? Deflation.
Mhm.
Und das hat zur Innovation geführt. Also warum denkt man jetzt, dass Inflation wiederum ein Positiv?
Der technologische Fortschritt hat zur Deflation geführt. Nicht die Deflation zu technologischem Fortschritt.
Positiven Effekt hat. Das ist Deflation, technologischer Fortschritt.
Wir aber das ist Dinge ja immer beim technologischen Fortschritt eigentlich inhärent.
Das
oder?
Ist der Anreiz. Aber was ist, wenn wir es schaffen, durch so viel Geldmengenausweitung eine Deflation im Computermarkt sogar inflationär werden zu lassen? Wenn der Vorteil, mit seinem Geld nachhaltig umzugehen und zu sparen.
Deflation und Inflation bezieht sich übrigens nie auf einzelne Produktkategorien, sondern beschreibt das Phänomen, wie das Preisniveau als Ganzes sich verändert. Ja? Es ist immer so, dass einzelne Produkte günstiger oder teurer werden, und zwar permanent. Ja? Mal gibt es eine gute Ernte, mal eine schlechte Ernte. Es gibt technologischen Fortschritt. Ja? Es gibt Schummeleien bei Packungsgrößen. Alles Mögliche, ja? Was Preise hoch und runter bringt. Das Entscheidende ist, dass quer durch den Markt das Preisniveau sich verändert. Da das iPhone, zumal man ja schon beim einzelnen iPhone das gar nicht vergleichen kann, jetzt kommt ein neues iPhone, das ist 200 Euro teurer, kann aber auch gewisse Sachen mehr. So, welcher Teil ist jetzt technologischer Fortschritt und wie viel von den 200 Euro ist jetzt einfach höherer Preis? Ja, das ist ja schon schwierig. Es wird näherungsweise gemacht von den Statistikern, die das messen, aber natürlich sind da überall Unschärfen drin.
Waren zunehmend verloren geht. Wenn unser Geld entwertet, steigt der Anreiz, es schnell auszugeben. Extrembeispiele sind Länder mit Hyperinflation. Der Geldwert fällt so schnell, dass die Menschen sofort alle Produkte kaufen, die am Markt sind, weil sonst keine Produkte mehr im Laden stehen. Es kann gar nicht so schnell nachproduziert werden und weil die Preise sich so schnell erhöhen. Die Leute in Venezuela bekommen ihren Tageslohn und rennen in die Läden, um noch schnell Butterbrot.
Ja, Hyperinflation zerstört eine Gesellschaft, völlig klar. Aber 2000% oder 100.000% Preissteigerung und 2% Preissteigerung über ein Jahr sind verschiedene Sachen. Ne? So wie, ich weiß nicht, 37,5 Grad Körpertemperatur, weil der Körper sich gegen irgendwas wehrt, was anderes ist, als 47 Grad Körpertemperatur. Da kriegen wir nämlich gar nicht hin als Menschen.
Oder irgendwas kaufen zu können, was beißbar ist für die Kinder.
Hatten wir ja auch schon mal vor
Jahrzehnten. Wie gesagt, also das sind auch die Parallelen, die wir in allen Geldsystemen schon immer hatten. Ja, das passiert immer wieder. Das ist das Ablaufdatum von Fiat, weil es einfach in seiner Menge immer schneller ausgeweitet werden muss, um die Negativeffekte scheinbar auszugleichen. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir eine Gesellschaft...
Nicht jede Währungsreform, ne, hat übrigens damit zu tun, dass es eine Hyperinflation gab. So, die D-Mark haben wir beendet ohne Hyperinflation, weil wir uns mit anderen Ländern auf eine gemeinsame Währung, den Euro, geeinigt haben. Ne? Hyperinflation, fehl am Platze.
Oft haben, bei der wir denken, dass wir durch Inflation das Kaufverhalten der Menschen anregen, schaffen wir damit wirklich Wirtschaftsleistung oder einfach nur Ineffizienz, unüberlegtes Handeln und Verschwendung. Wenn Deflation in einem deflationären Markt dazu führt, dass ich vielleicht als Person mir zweimal überlege, kaufe ich jetzt ein neues iPhone oder warte ich noch 2 Jahre, weil ist noch okay. Ich rechne damit, dass ich in Zukunft für das gleiche Geld mehr und nicht weniger Leistung bekomme. Ist das nicht automatisch so, dass wir ganz ohne Zwang eine Gesellschaft bekommen würden, die viel nachhaltiger mit Ressourcen und der Umwelt umgehen würde? Am Ende ist das eine logische Erkenntnis. Jetzt ist die große Gegenargumentation und die große Angst vor der deflationären Spirale natürlich. Ja, aber dann kann natürlich auch das Unternehmen weniger Leute einstellen und die können sich wieder weniger kaufen. Und das führt dazu, dass wir irgendwann ja wo ankommen.
Jetzt mal ganz konkret auf...
Ja, Roman hat es schon richtig gesagt, das Problem bei der Deflation ist, dass es immer weiter nach unten geht. Ja, Deflation heißt ja, die Preise sinken, das heißt, das Geld wird immer mehr wert, Sparen wird belohnt und natürlich schieben dann alle ihre Anschaffungen auf. Nur das Problem ist, ja, das ist ja ein rationales Verhalten, außer das, was man jetzt sofort kaufen muss, ja, Brot, Butter, tanken und so weiter. Nur das Problem ist, wenn heute nicht gekauft wird, machen die Unternehmen keinen Umsatz, dann gibt es mehr Arbeitslose, ja, und dann gibt es eine Wirtschaftskrise. Und je weiter das geht, desto schlimmer ist es natürlich. Außerdem wird bei Deflation nicht mehr investiert. Ja? Die Unternehmen müssen ja, wenn sie investieren, heute Maschinen kaufen, heute Leute dafür bezahlen, die an Sachen forschen und so weiter, zum Preisniveau heute teuer. Wenn es Deflation gibt, bedeutet das, die Innovation, die sie daraus haben, oder der Ertrag der Investition, den können sie, wenn es den in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, wann auch immer, je nach Produkt, ne, gibt, nicht mehr zu dem Preisniveau von heute verkaufen, sondern zu einem geringeren Preisniveau. Das macht natürlich die Investition deutlich unrentabler. Und wenn es sich nicht rentiert, so, dann wird nicht investiert. Das heißt, Deflation killt Investitionen, Deflation killt Wirtschaftswachstum, Deflation sorgt für Massenarbeitslosigkeit. Und wir haben in Deutschland sehr ungute Erfahrungen mit Deflation. Stichwort Adolf Hitler. Ja, Adolf Hitler kam nicht unmittelbar nach der Hyperinflation, sondern Adolf Hitler kam nach Deflation und großer Austerität und Weltwirtschaftskrise. Ja. Die Hyperinflation ist 10 Jahre, bevor die NSDAP und Hitler wirklich an Macht gekommen sind. Ja. Wichtig, 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 wichtig.
Auf das Beispiel. Okay. Sagen wir mal, wir drehen die Zeit zurück und das iPhone gibt es noch nicht. Und dann ein junger Steve Jobs hat die Idee. Aber wir hätten damals schon den Bitcoin-Standard gehabt. Wie wäre er an das Geld gekommen?
Geile Frage.
Oder an den Bitcoin dann?
Also wenn deflationäres Geld ja dementsprechend dazu führt, dass die Menschen mehr Rücklagen bilden, weil das Geld ständig im Gegenwert steigt.
Nochmal, in der Marktwirtschaft Rücklagen bilden, zu sparen, heißt, man nimmt wem anders Einkommen. Wenn wer anders kein Einkommen mehr hat, ja, ein Unternehmen, ein Bäcker, der Brötchen verkauft, dann kann der auch nicht mehr den Angestellten bezahlen. Der Angestellte spart dann wiederum bei anderen Dingen, kann sich vielleicht die Miete nicht mehr leisten, ja, geht selber nicht mehr zum Bäcker und so weiter. So, dann gibt es die Abwärtsspirale nach unten. Deflation ist Gift für eine Marktwirtschaft. Ganz unabhängig davon, wie groß ein Staat ist oder nicht, ja, von allem anderen. Rein Marktwirtschaft an sich.
Heißt das auch, die Leute sitzen auf Kapital und nicht auf Schulden? Also heute, ganz normale Familie mit Immobilie ist hoch verschuldet. Die sitzen nicht auf Kapital.
Die Nettoschulden der Welt sind genau gleich null. Ja? Für jeden Euro an Geldschulden gibt es 1 Euro an Geldvermögen. Jetzt kann man natürlich die Geschichte erzählen, oh, die ganze Welt ist so verschuldet, die Familien sitzen auf Schulden, wenn sie nicht eine Immobilie kaufen. Ja, auf der anderen Seite sind aber die Forderungen. Ja? Und die gehören dann den Vermögenden. Ja. Denen, die Geldvermögen haben, so besser gesagt. Muss nicht immer ein Hochvermögender sein.
Alle sitzen auf Minus.
Das ist ja das Problem bei Deflation eigentlich, dass die Leute das Geld im Zweifel nicht ausgeben und dass die Wirtschaft dann nicht läuft.
Oder der Vorteil.
Bingo.
Weil dadurch die Anreize innerhalb der Gesellschaft halt sind oder innerhalb der Unternehmerwelt eine bessere Innovation zu schaffen als das Konkurrenzunternehmen, weil sonst kriegst du die Leute nicht dazu, dein Produkt zu kaufen. Ne? Also
nee, eben nicht. Es ist nicht der Anreiz. Es gibt keinen Anreiz, in bessere Produkte zu investieren, wenn das Preisniveau fällt. Ja, im Gegenteil. Im absoluten Gegenteil.
Also Folge von Deflation ist steigende Qualität bei sinkenden Preisen. Aber das Interessante ist,
wie soll das ohne Investitionen funktionieren? Ja, eine Massenarbeitslosigkeit erzeugt keine Innovation. Ja, denn dann sind die Unternehmen, können sich am ehesten halten, die es am besten schaffen, ihre Kosten zu minimieren, ja? Die Leute als erstes loszuwerden und so weiter, ja? Das Geld zusammenzuhalten. Und nochmal, nicht zu investieren lohnt sich in Zeiten von Deflation ja viel mehr als in Zeiten von Inflation. Ja, wenn ich weiß, in Zukunft ist das Preisniveau höher und ich investiere heute das Geld, dann kann ich später zu höheren Preisen verkaufen. Das ist rentabler. Ja? Also investieren wird belohnt. Wenn ich in Deflation haben, wird Sparen belohnt, das Geld also zurückzuhalten, es dem Wirtschaftskreislauf, muss man ja sagen, zu entziehen. Das ist ein dynamisches System. Wenn ich spare, dann nehme ich was ein aus dem aktuellen Wirtschaftskreislauf, ja, was gerade noch erwirtschaftet wurde, und gebe es in der nächsten Periode nicht mehr aus. nehme es also jemandem weg. Das ist ein Problem.
Wir denken heute immer, wenn ich eine Ulrike Herrmann zum Beispiel höre, wir würden im Kapitalismus leben. Kapitalismus beinhaltet das Wort Kapital. Ich sehe kein Kapital in unserer Gesellschaft, ich sehe Schulden. Wir leben im Kreditismus. Das ist kein Kapitalismus. Das ist kein Kapital.
Kapital wird übrigens von allen seriösen Ökonomen nicht als Geld gemeint, sondern als Produktionsmittel. Ja, das ist das Kapital. Und natürlich entsteht Kapital dadurch, dass ich Kredite habe, dass ich Geld erzeuge und damit was hinstelle, Maschinen baue und so weiter, die dann was produzieren, womit man den Kredit wieder tilgen kann. Ja. Und nochmal, was soll Kreditismus bedeuten? Ja. Die ganze Welt, die ganze Marktwirtschaft, selbst eine Bitcoin-Wirtschaft, würde aus Schuldbeziehungen bestehen. Denn in dem Moment, wo man etwas kauft, bevor man es mit Bitcoin bezahlt, entsteht ein Schuldverhältnis. Ja. Also Schulden und Wirtschaften gehören zusammen wie Pott und Deckel. Ja. Das ist wirklich entscheidend zu verstehen. Schulden zu verteufeln macht in einer Marktwirtschaft keinen Sinn. Ja. Wer Schulden verteufelt, sollte auch die Vermögen verteufeln. Die will er aber ja nicht verteufeln. Ja, er will sparen ohne Schulden. Funktioniert nicht. Einer kann nur Ersparnisse aufbauen, also mehr einnehmen, als er ausgibt, oder weniger ausgeben, als er einnimmt, wenn wer anderes mehr ausgibt, als er einnimmt. Einer kann nur sparen, wenn jemand anderes sich dafür verschuldet. Das ist die simple Logik.
Das Interessante ist, sitzen wir in einem Geldstandard mit deflationären Eigenschaften und die Leute sparen, dann ist die Maßeinheit nicht mehr die Staatsanleihe, auf dessen Basis die Geldschöpfung finanziert wird und die dir garantiert, du kriegst deine 5%.
Warum ist denn Staatsanleihe eine Maßeinheit?
Cent. Dann ist die Investitionsmaßeinheit die Wertsteigerung deines Geldes. Schaffst du es, bei einem deflationären Geld mit deinem Geschäftsmodell am Ende mehr von diesem Geld zu haben, dann hast du Plus gemacht. Das ist ganz einfache Maßeinheit. Schaffst du es, gleichbleibend zu sein, hast du zumindest die Wertsteigerung so weit ausgenutzt, dass du allein von der Wertsteigerung dein gesamtes Unternehmen hast betreiben können?
Also man macht keine Profite, man kriegt nur das rein, was man ausgegeben hat. Aber da dann das Preisniveau gesunken ist, kann man sich mehr kaufen. Das ist ja kein Anreiz. Ja, da kann ich es auch direkt nicht ausgeben. Dann habe ich kein Risiko, aber quasi den gleichen Kaufkraftgewinn. Und nochmal, was soll ich mir denn dann kaufen können, wenn alle arbeitslos sind? Das ist ja das Problem. Ne? Er denkt aus einzelner Sicht, ja, wenn ich spare, kann ich von dem Geld in Zukunft mehr kaufen. Nur das Problem ist, wenn die Wirtschaft in der Zwischenzeit abgeschmiert ist, wird ja auch viel weniger produziert. Ich kann mir also viel weniger kaufen, als ich heute kaufen kann. Ja? Das ist ja das Entscheidende. Man muss makroökonomisch, gesamtgesellschaftlich denken, nicht aus Sicht eines Einzelnen.
Hast du Minus gemacht, wäre es besser gewesen, einfach nur Geld zu sparen und dein Unternehmen dicht zu machen. Ganz einfaches Signal. Wenn du eine tolle Idee hast, die so gut ist, dass du die Leute davon überzeugst, mit meiner Idee performst du den Geldstandard aus, weil sie ist so deflationär und es gibt so viel Bedarf am Markt, dann wird ein Steve Jobs sagen, pass mal auf, liebe Leute, schaut mal hier, ich will ein iPhone erfinden. Ihr könnt jetzt diese Anteile haben. Ihr sitzt ja alle auf Geld. Leiht es mir.
Das also heißt ja nicht, dass es müsste quasi immer über Privatpersonen gehen, oder? Es würde ja eine Bank, also wenn wir jetzt mal komplett im Bitcoin-Standard denken, dann wird es ja eine Bank nicht mehr geben.
Warum nicht? Vielleicht ist mein Geschäftsmodell, dass ich mich sehr damit auseinandersetze, welche Unternehmen möglicherweise erfolgreich werden können. Und ich den Leuten sage, pass mal auf, klar ist das Risiko. Du kannst mir aber dein Geld geben und ich investiere es für dich. Du musst mir nicht alles geben, aber einen Teil. Das ist ein Geschäftsmodell.
Aber es wäre dann nur noch der Vermittler, dass die Bank sagt, Leute, schaut her, ich zeige euch tolle Sachen, aber die Bank an sich.
Und der Verwahrer.
Genau, Verwahrer, aber die Bank würde jetzt, ja.
Aber das ist das Kerngeschäft der Banken gewesen. Dieses Kerngeschäft ist ja eigentlich nur zunehmend verloren gegangen durch die zentrale Geldschöpfung. Wenn ich heute mit Banken rede, und es gibt ja durchaus Banken.
Nochmal, ja, es ist keine zentrale Geldschöpfung, es ist eine dezentrale Geldschöpfung. Zentral wäre Staat und Zentralbank, dezentral ist Geschäftsbanken. Wir haben dezentrale Geldschöpfung, nicht zentrale Geldschöpfung. Und zweitens ist es in einer Welt so, in der es nur noch Bitcoin und keinen Euro mehr gibt, dass natürlich das Geld, was Steve Jobs ausgibt, wem anders nicht zur Verfügung steht. Ja, da sind die Opportunitätskosten selbstverständlich viel krasser. Ja. In einer Bitcoin-Welt sind die Opportunitätskosten, die er eben selber anführt, als würden wir die sonst immer besehen, viel krasser. Ja. Sie sind auch deswegen krass, weil dann Geld knapp ist, nicht Ressourcen. Es kann sein, dass Ressourcen nicht ausgelastet sind und nicht ausgelastet werden, weil kein Geld zur Verfügung steht. Ja. Immer als Extrembeispiel, wir haben Corona-Pandemie und der Staat braucht plötzlich auch, nicht nur Steve Jobs hat eine gute Idee, sondern der Staat braucht plötzlich Geld, um mehr Personal in Gesundheitsämtern anzustellen, Impfstoffzentren aufzustellen, die Leute zu impfen, den Impfstoff zu entwickeln, ja, Infrastruktur dafür bereitzustellen und. Unternehmen zu retten, na, damit die nicht pleite gehen. Der Staat braucht also ganz viele Bitcoin plötzlich und fragt die nach. Was passiert in diesem Moment? Ja? In dem Moment steigt der Zins für Bitcoin natürlich extrem nach oben. Und dann ist wirklich Angebot und Nachfrage, von dem er am Anfang gesprochen hat. Denn wenn Geld knapp ist, dann heißt das ja nicht, die Geldmenge ist flexibel, sondern der Geldpreis, sprich der Zins. Ganz viele Geld wollen, der Staat, Steve Jobs und viele andere, ja, weil sie gerade irgendwie in Not sind und Unternehmen retten wollen vor der Pandemie, dann steigt der Zins extrem nach oben. Ja, und was bedeutet das, wenn der Zins extrem nach oben steigt? Dann kann es sein, dass sich die Investition von Steve Jobs, die er vorher gerechnet hat bei dem Zins vorher, plötzlich nicht mehr rechnet. Ja, und das ist einer der größten Kritikpunkte an Geldsystemen in einer fixen Geldmenge. Es sind nicht nur Bitcoiner, die auf die Idee kommen, auch Vollgeldleute und so weiter kommen auf die Idee. Ich kann immer nur eine Sache fix machen, entweder den Preis oder die Menge. Im Moment legen wir den Preis fest, den Zins, den legt die Zentralbank fest, die Geldmenge, die kann fluktuieren. Ja? Je nachdem, wie viele Kredite nachgefragt werden und getilgt werden und. Wenn ich aber die Geldmenge festlege, dann fluktuiert der Zins. Und ein fluktuierender Zins, ja, ein schwankender Zins, killt natürlich jede Investitionsrechnung. Woher soll ich als Unternehmen wissen, dass ich heute den bestmöglichen Zins bekomme? Ja? Wenn ich Pech habe, ist der morgen statt bei 2 bei 10%. Ja? Und nicht nur, dass über den Zins es unrentabel wird, vielleicht gibt es auch einfach nicht genug Bitcoin. Ne? Das heißt, Investition und Innovation in einer Bitcoin-Welt gibt es viel weniger. Jetzt ist deren Argument mikroökonomisch, ja, aber derjenige, der bereit ist, den höheren Zins zu zahlen, ja, der wird ja effizienter sein, weil er die bessere Idee hat. So, das stimmt aus Effizienzgedanken her vielleicht. Nur Effizienz ist ja was Mikroökonomisches. Es ist makroökonomisch nicht effizient, wenn Ressourcen nicht bewirtschaftet werden. Wenn es viele Arbeitslose gibt, wenn Impfstoff in der Pandemie nicht entwickelt wird und solche Sachen.
Banken, die heute, mal als Beispiel Volksbank, Raiffeisenbank, Bayer Mitte, die als erste Bank in Deutschland 800 Mitarbeiter geschult hat, was das Thema Bitcoin betrifft, und als erste Bank in Deutschland Bitcoin-Informationsgespräche anbietet und auch den Verkauf von Bitcoin. Wenn ich mit denen rede, warum sie das getan haben, dann sagen die, ja, weil wir zunehmend gesehen haben, wir sind eigentlich nur noch bessere Vermittler für irgendwelche Investitionsprodukte, die wir gar nicht selber in der Hand haben. Wir sitzen eigentlich nur da und sagen dem Kunden, gib mir Geld, ich vermittle und ich kriege eine Vermittlungsgebühr. Das ist halt das Geschäftsmodell, wo Banken zunehmend reingedrängt werden, in die ganze Notwendigkeit, Geld zu verwahren. Da ist man gar nicht mehr, weil die gar kein Geld verwahren. Wie gesagt, wir sitzen auf Schulden, nicht auf Kapital.
Die ganze Geld. Widerspricht das nicht diesem Cantillon-Effekt auch in gewisser Weise, weil die Banken sitzen ja nah dran. Und den Banken, gut, es gibt JP Morgan, die natürlich sehr erfolgreich sind. Es gibt schon große Player. Aber gerade wenn wir mal auf unsere deutschen Banken schauen, auf die Deutsche Bank zum Beispiel, die haben ja richtig schwere Zeiten hinter sich. Also vor 20 Jahren waren es noch die Masters of the Universe. Heute muss man sich Sorgen machen, ja, ob das noch lange gut geht. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Also dieser Cantillon-Effekt, der ist der dann wirklich überall? Weil die Banken, die müssten ja alle dann eigentlich im Geld schwimmen und müssten ja wirklich einen Reibach haben. Die Politiker auch. Frau Lagarde, die müsste ja sich schon 10 Paläste gebaut haben. Die sitzt auch nah dran. Vielleicht hat sie das. Also ist der nur partiell zu sehen, dieser Cantillon-Effekt? Ist der wirklich so einfach, dass man das sagen kann, das ist immer so?
Gute Frage. Realitätscheck.
Christian Lindner müsste sich auch gerade einen Palast bauen.
In gewisser Form haben die moderne Paläste alle. Aber ja, also
Nein. Also Christian Lindner geht es nicht schlecht. Ja? Ein Minister verdient gut. 20.000 Euro im Monat. Okay, hat danach eine schöne Rente bzw. Pension. Stimmt. Ja? Aber Paläste lassen sich davon nicht bauen.
Interessant, die kaufen sich schon Immobilien in der Nähe von Brüssel und dann passt die nicht und dann kauft man sich noch eine zweite und kommt raus, da gab es
Was ist das jetzt für eine Argumentationsführung? Gesteh doch einfach ein, dass die keine Paläste haben. Oh Gott, ist das peinlich.
Keine Baugenehmigung, aber egal, man hat es einfach schon mal gemacht. Also Sachen liest man ja schon.
Na, wenn man ein bisschen viel News liest vielleicht.
Das ist ja alles noch im Rahmen.
Das ist alles im Rahmen. Ich finde auch, das ist vertretbar. Aber auf Kosten der Gesellschaft. Aber es ist halt interessant einfach zu sehen, dass die Form des Cantillon-Effekts ja zwei Effekte hat. Also es geht nicht nur um den Cantillon-Effekt. Es geht ja auch darum, dass so wie wir Geld behandeln, in dieser Geldmengenausweitung es immer weiter entwertet. Das heißt, auch die, die gerade noch daran profitieren, sitzen immer genauso in der Tinte. Wenn Geldstandards scheitern am Ende in der Hyperinflation, haben auch die nichts mehr davon, die es am allerschnellsten drucken können. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Das bedeutet...
Ja klar, irgendwann, wenn der Schalter umkippt, dann...
Genau, wenn du nicht mehr so schnell drucken kannst, wie das Geld entwertet, weil das...
Wenn es keine Wirtschaftsleistung mehr gibt, weil man mit Deflation die Wirtschaft in den Bankrott getrieben hat und es Massenarbeitslosigkeit gibt, dann hilft einem Geld auch nicht mehr viel. Ja? Wenn dann, weiß nicht, Generalstreik und alle stehen still und Leute auf den Straßen, ne? Also bringt dann auch nichts mehr.
Die logische Folge ist, dann bringt dir das nichts, am Drucker zu sitzen. Ne? Du kannst es so schnell gar nicht aus der Hand geben, wie der Wert fällt. Das ist ja genau das, was wir in diesen Ländern sehen, wo das passiert. Und
immer dieses Argumentieren mit Extrembeispielen, ne? Es ist wirklich ermüdend.
Das ist interessant.
Man muss sich halt dann die Welt so zusammenkleistern, damit es irgendwie funktioniert.
Das ist halt, ja, die sind alle auch noch sehr privilegiert und leben auch privilegierte Leben, mit Sicherheit. Die Profiteure dieses Systems sind die, die das aktiv erkennen und halt ausnutzen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Leute, nur weil sie nah dran sitzen, auch das Schlauste aus dieser Fähigkeit machen. Ja? Ich kann bei Mensch ärgere dich nicht auch furchtbar schlecht betrügen und ich kann furchtbar gut betrügen. Also wenn ich einen Weg finde, das System auszudribbeln, gibt es mit Sicherheit immer Nuancen, wie gut und wie schlecht ich das schaffe.
Wann glaubst du, kippt dieser Schalter, den du gerade angesprochen hast?
Der kippt, wenn die Menschen das Vertrauen verlieren. Das ist kein zwangsläufiges Ablaufdatum in dieser Form. Also man kann es auch schaffen zu sagen, der Schalter kippt. Und wenn die Leute bereit sind, vielleicht aufgrund einer Ideologie, sich von dem einen in den nächsten Standard bewegen zu lassen, zum Beispiel bei einem Schuldenstrich, kann das sogar unendlich lange weitergehen.
Also ja, vielleicht so viel dazu. Bitcoiner haben den zentralen Denkfehler, dass sie meinen, Geld mehr Geld gleich Inflation und Deflation gleich was Gutes. Ja, das sind zwei zentrale Denkfehler. Ein dritter wäre vielleicht, dass sie immer einzelwirtschaftlich argumentieren und nie gesamtwirtschaftlich. Ja, deswegen ist Deflation für die was Tolles. Ich kann mit dem Geld, was ich heute habe, in 2 Jahren, 4 Jahren, 10 Jahren deutlich mehr kaufen. Aber wenn es dann natürlich gar keine Wirtschaftsleistung mehr gibt, weil die komplett abgeschmiert ist, dann geht die Rechnung eben nicht auf. Sparen ist nichts Gutes, wenn es eben bedeutet, dass ich Einkommen von wem anders kürze, dass ich Nachfrage kürze und dass das dafür sorgt, dass die realen Ressourcen nicht mehr ausgelastet werden. Ja? Arbeitslosigkeit ist eine enorme Verschwendung von Talent und Arbeitskraft. Das hat auch Opportunitätskosten. Geld nicht auszugeben hat auch Opportunitätskosten. Das kommt bei denen nicht vor, weil man deren Modelle einfach Vollbeschäftigung voraussetzt. Naja, darüber kann auch der ganze Bitcoin-Hype nicht hinwegtäuschen. Ja, ob der bei 60.000, bei 160.000 oder bei 1,6 Millionen steht, die Logik bleibt die gleiche. Im Übrigen ist nochmal wichtig zu verstehen, nicht jeder kann gerade, wenn er bei 60.000 Euro steht, einen Bitcoin zu diesem Preis verkaufen. Ja, das sind Buchgewinne. Die kann nicht jeder realisieren. Wenn jetzt alle hingehen würden und verkaufen wollten zu dem Preis, dann würde der Kurs sehr schnell fallen. Und das ist immer sehr wichtig, denn der Bitcoin, der Spekulation von Bitcoin, kann dann gesamtwirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich natürlich keinen Gewinn machen. Ja? Denn es kann nur ausgezahlt werden in Euro und US-Dollar, was vorher in Euro und US-Dollar eingezahlt wurde. Jeder, der verkaufen will, muss wen anders finden, der auch zu hohen Preisen noch kauft, weil er glaubt, dass die Kurse noch weiter steigen. Sonst kommt man da nicht mit raus. Sonst sind die Buchgewinne ganz schnell wieder weg. Die Gewinne der einen sind also logischerweise wie am Pokertisch die Verluste der anderen. Es ist ein großes Nullsummenspiel, eigentlich sogar ein Negativsummenspiel, wenn man mit hinzurechnet, dass die Bitcoin-Miner auch in Bitcoins bezahlt werden. Ja. Das macht aus dem Ganzen eine Negativsumme. Wie vielleicht, weiß nicht, das Casino eine Gebühr erhebt, ja, wenn man dort Chips kaufen will, um am Pokertisch zu gewinnen. Jedem Einzelnen gönne ich Spekulationsgewinne, aber gesamtgesellschaftlich bringt uns Bitcoin nicht weiter. Es löst kein relevantes Problem, bringt aber ganz viele andere neue Probleme. Tja, so viel zu Bitcoin. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Lasst uns unter diesem Video weiter diskutieren. Ich möchte euch übrigens sonst nochmal hinweisen auf das neue Jacobin Magazin. Kommt Mitte März raus. Gibt es im Probeabo für 1 Euro sogar schon. Man muss allerdings zuschlagen bis zum 10. März. Link ist unter diesem Video. Checkt das gerne aus. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.